den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Berichterstattung über die Bürgerschaftswahlen in Hamburg und die Reichstagswahlen Ende des Jahres 1924 war natürlich dominiert von der Betrachtung der politischen Ränder. Würden die Völkischen und die Kommunisten weiter an Bedeutung gewinnen oder die politische Mitte gestärkt werden? Wobei je nach Zeitung die SPD mal zur Mitte, mal nicht zur Mitte gerechnet wurde. Ein für uns überraschendes Thema war aber mindestens genauso präsent, die Zersplitterung der politischen Landschaft, die durchgängig als etwas Problematisches betrachtet wurde. Die Parteien des deutschen Mittelstandes oder des deutschen Landvolkes sowie die Deutsch-Hannoversche Partei würden eine stabile Regierungsbildung verhindern. Im Hamburger Anzeiger vom 26. November, in dem Margarete Weinberg reflektiert, warum immer noch nur wenige Frauen im Reichstag vertreten sind, zeigt sich, dass es in der Frauenbewegung durchaus Pläne gab, eine Frauenpartei zu gründen, damit die Politikerinnen nicht von ihren Kollegen in den männlich dominierten etablierten Parteistrukturen weiter unterdrückt würden. Rosa Loy führt uns durch die Statistiken zum Frauenanteil in den Parteien und zeigt uns, welche Rolle die Angst vor der Parteienzersplitterung in dieser Debatte spielte.
Mehr Frauen in den Reichstag von Margarete Weinberg. Der Beschluss des Bundes Deutscher Frauenvereine, an sämtliche politischen Parteien die Aufforderung zu richten, dass sie ihr Interesse für die weibliche Wählerschaft bei der bevorstehenden Reichstagswahl durch vermehrte Zulassung von Frauenkandidaturen an aussichtsreicher Stelle bekunden mögen, darf wohl auf einmütige Zustimmung aller deutschen Frauen ohne Unterschied der Parteizugehörigkeit rechnen. Denn keine einzige von ihnen wird die durch Bewilligung des Frauenstimmrechts glücklich überwundenen Verhältnisse jener Zeit zurückwünschen, da alle der Volksvertretung übertragenen Aufgaben ausschließlich von Männern gelöst wurden und die Mitwirkung der Frauen selbst bei solchen Entscheidungen, die für Wohl und Wehe der weiblichen Bevölkerung von größtem Belang waren, überhaupt nicht in Frage kam. Man kennt das Schicksal der zahllosen Eingaben, mittels derer die Frauenorganisationen damals die berechtigten Wünsche ihrer Geschlechtsgenossinnen den gesetzgebenden Körperschaften zu geneigter Berücksichtigung empfahlen. Ihr Bestimmungsort war fast immer der Papierkorb, den freilich nicht alle ungelesen erreichten, sondern einige erst, nachdem ihr Inhalt von den Abgeordneten unter Bekundung von Heiterkeit, wie die Sitzungsberichte gewissenhaft vermerkten, zur Kenntnis genommen und mit dem Beschluss, zur Tagesordnung überzugehen, abgetan worden war. Kein Zweifel also. Ernst genommen werden die Wünsche der Frauen an die Volksvertretung überhaupt erst, seitdem ihnen der Weg zur Wahlurne freigegeben worden ist. Und damit zugleich das Recht, aus ihrer eigenen Mitte berufene Vertreterinnen in jene Körperschaften zu entsenden. Zur Ausnutzung des neuen Rechts gab es für die Frauen zwei Möglichkeiten: Anschluss an die bestehenden bzw. damals in Umbildung begriffenen politischen Parteien oder Gründung einer überparteilichen Gruppe mit dem Programm, bei allen zu lösenden Aufgaben dem spezifisch weiblichen Standpunkt und Interesse gebührende Berücksichtigung zu erwirken. Die Entscheidung fiel zugunsten der politischen Parteien, obwohl man die Gründe, die für die zweite Lösung geltend gemacht werden konnten, keineswegs unterschätzte. Auch wer, wie die Schreiberin vorliegender Zeilen, diese damals mit besonderem Nachdruck empfohlen hat, wird angesichts des gegenwärtigen Überflusses an Parteien und abgesprengten Parteifragmenten jene Entscheidung nicht mehr bedauern können, da sie die Frauen als Gesamtheit zumindest von der Verantwortung für die beklagenswerte Zersplitterung der Wählerschaft freispricht. Umso höher muss man ihnen die geübte Selbstbeschränkung, den Verzicht auf eine eigene Partei anrechnen, durch den sie sich so vorteilhaft von anderen Bevölkerungsgruppen und Grüppchen unterscheiden. Auch sollte dafür Sorge getragen werden, dass sie der damals gefasste Entschluss nicht eines Tages nachträglich gereut. Besonders die großen politischen Parteien hätten alle Ursache dazu, den ihnen zugefallenen Gewinn an weiblichen Wählern damit zu begleichen, dass sie eine ausreichende Zahl weiblicher Kandidaten aufstellen. Und zwar, damit diese Handlung mehr als eine bloße Geste bedeutet, an aussichtsreicher Stelle, was ja bei der Listenwahl von größtem Belang ist. Niemand kann behaupten, dass solcher berechtigten Forderung der weiblichen Wählerschaft bisher Genüge geschehen ist. Vielmehr hat sich, seitdem die politische Gleichberechtigung der Frauen zur Tatsache geworden ist, mit jeder Neuwahl die Einreihung der Frauenkandidaturen in die Listen verschlechtert und damit naturgemäß auch das Wahlergebnis selbst. Schon im ersten 1920 gewählten Reichstage verminderte sich die Zahl der Frauenmandate gegen diejenige der Nationalversammlung von 1919, sowohl relativ als absolut. Während diese letztere unter insgesamt 423 Abgeordneten 37 weibliche 8,7% zählte, was gewiss kein übertriebenes Zugeständnis an die weibliche Wählerschaft bedeutete, wies der erste Reichstag unter seinen 466 Mitgliedern nur 36 Frauen, 7,7% auf. Im letzten, kürzlich aufgelösten, aber saßen unter 472 Abgeordneten nur noch 29 Frauen, mithin 6,1%. Sie verteilten sich auf die einzelnen Parteien wie folgt: SPD 11, KPD 5, Zentrum und Deutschnationale Partei je 4, Bayerische Volkspartei 1. Indessen zeigt sich die Berücksichtigung, die eine Partei den weiblichen Kandidaten zubilligt, weniger deutlich in der absoluten Zahl der an Frauen vergebenen Sitze als in deren Verhältnis zur Gesamtheit der Fraktion. Prüft man die Verteilung der Frauen auf die Parteien unter diesen Gesichtspunkte, so schneiden, abgesehen von denjenigen, die überhaupt keine weiblichen Abgeordneten aufweisen, die Frauen sollten sich merken, dass die Nationalsozialen, die Wirtschaftliche Vereinigung und die Deutsche Soziale Partei in dieser Hinsicht übereinstimmen, die Deutschnationalen am schlechtesten ab, die von insgesamt 106 Sitzen nur deren 4 an Frauen vergeben hatten, mithin nicht mehr als 3,8%. Es folgen Deutsche Volkspartei 4,5%, Zentrum 6,2%, Bayerische Volkspartei 6,25%. Deutsche Demokratische Partei 7,1%, Kommunistische Partei 8,1%, Sozialdemokratische Partei 11%. Im Durchschnitt also räumten die Fraktionen dem weiblichen Geschlecht einen Anteil von 6,1% an den ihnen zustehenden Plätzen in der Volksvertretung ein, deren Wählerschaft doch nun einmal zur größeren Hälfte aus Frauen besteht. Man braucht wirklich nicht auf dem Standpunkt der extremer Frauenrechtlerinnen zu stehen, um einzusehen, dass dieser Anteil unzureichend ist und für die wahlberechtigten Frauen eine tiefe Enttäuschung bedeutet. Denn die Hoffnung, dass durch eine aus Angehörigen beider Geschlechter zusammengesetzte Volksvertretung bei der Verabschiedung neuer Gesetzesvorlagen und bei der Umgestaltung veralteter Gesetze den früher vernachlässigten Ansprüchen der weiblichen Bevölkerung in größerem Umfang Rechnung getragen werde, muss zu Schanden werden angesichts der Tatsache, dass in allen Fraktionen die Frauen eine verschwindende Minderheit darstellen, deren etwa abweichende Meinung von den Parteigenossen jederzeit überstimmt werden kann. Die Folgen einer solchen Erwägung sind leicht abzusehen. Sie müssen sich zunächst in einer gewissen Wahlmüdigkeit auswirken, die denn auch tatsächlich unter der weiblichen Wählerschaft gewisser Bevölkerungsschichten bereits erkennbar ist. Als weitere Folge dürfte, wenn dem Rückgang der Frauenmandate auch bei den kommenden Wahlen nicht endlich Einhalt geschieht, unter den entschlussfähigsten und verantwortungsbewusstesten Elementen der deutschen Frauenwelt erneut die Frage erörterungsreif werden, ob man nicht notgedrungen vorziehen soll, sich eigene Wege zu suchen. Wege, deren geradlinig auf ein gemeinsames Frauenziel hinführende Richtung die teilnahmslos gewordene Masse der weiblichen Wähler noch einmal zu froher Gefolgschaft anreizen müsste. Wie gesagt, ist unter den herrschenden Verhältnissen eine solche Lösung des Problems keineswegs wünschenswert. Denn wer möchte im Ernst den listenreichen Stimmzettel noch um einen neuen Kreis bereichert und damit die Qual der Wahl vermehrt sehen? Wünschenswert ist vielmehr, diesen äußersten Schritt der Selbsthilfe überflüssig zu machen.
Aktuell liegt der Frauenanteil im Deutschen Bundestag bei 35,7%. Komm, Deutschland! Da geht im Februar doch noch was. Aber erst einmal bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.